Sind psychiatrische Zwangsmaßnahmen systematische Menschenrechtsverletzungen oder gar Folter? Ist der Mensch Eigentümer seines Körpers? Impliziert das Recht auf Leben eine Lebenspflicht? Darf oder muss der Staat sogar die Selbstzerstörung eines Menschen verhindern? Was sagt ein Menschenrechtler zum Zeller Urteil zur Rechtswidrigkeit stationärer Zwangsbehandlungen in der Psychiatrie? Unter anderem über diese Fragen sprachen wir in der letzten Woche mit Heiner Bielefeld, dem Direktor des Deutschen Instituts für Menschenrechte in Berlin. Die Fragen stellten Jan Groth und René Talbot.
Herr Bielefeld, Ihr Institut wurde im März 2001 auf Empfehlung des Deutschen Bundestages gegründet und hat die Aufgabe, über die Lage der Menschenrechte im In- und Ausland zu informieren und zur Prävention von Menschenrechtsverletzungen sowie zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte beizutragen. Hat sich Ihr Institut in der Vergangenheit schon einmal mit psychiatrischem Zwang beschäftigt?
Da muss man offen sagen, dass das für uns bislang ein ziemlich neues Thema ist. Also wir haben eine sehr breite Themenpalette, die hat was zu tun mit Fragen der Entwicklungspolitik, mit außenpolitischen Fragen, etwa der Dialoggestaltung zu Menschenrechtsthemen mit China, Iran. Wir haben uns auch mit innenpolitischen Themen, etwa der Frage Folter, aktuell dem Thema Rassismus beschäftigt, haben starke Akzente in der Menschenrechtsbildung. Der Bereich Psychiatrie ist ein solcher, zu dem wir bislang nicht intensiver gearbeitet haben. Also ein doch noch ziemlich neuer Bereich für uns als Institut.
Ein Spezialfeld auch von Ihnen ist ja auch das Thema Folter. Und wir hatten vor einem Jahr ungefähr auf einer Veranstaltung zum Thema Folter, der Titel war Nur ein bisschen Folter, ein Gespräch, und Sie sagten damals sehr vorsichtig und zurückhaltend, ja, Sie könnten sich vorstellen, dass es bestimmte Situationen gibt, wo Zwangsbehandlungen notwendig sind.
Und gerechtfertigt, glaube ich, oder?
Notwendig sein könnten, beziehungsweise gerechtfertigt. Das sagten Sie, wie gesagt, sehr vorsichtig. Meine Frage ist jetzt, hat Ihre Unsicherheit vielleicht etwas damit zu tun, dass eine Anerkennung der Zulässigkeit von Zwangsbehandlungen unter bestimmten Umständen, genau wie das Foltern unter bestimmten Umständen, eine Teilung der Menschenrechte bedeuten würde und damit dem Prinzip der Menschenrechte den Boden entziehen würde?
Es gibt ja unterschiedliche Menschenrechtsnormen, und mir scheint, dass beim Thema Zwangsbehandlung in der Psychiatrie insbesondere zwei Menschenrechtsnormen unmittelbar einschlägig sind, nämlich das Recht auf körperliche Unversehrtheit und, wichtiger noch, das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Freie Entfaltung der Persönlichkeit heißt, dass das Recht eines Kranken zu respektieren ist, auch nicht behandelt zu werden. Selbst der Anspruch, Gesundheitsfürsorge zu leisten, darf nicht die Autonomie des Menschen zerstören. Das sind die beiden Normen, die mir besonders einschlägig zu sein scheinen. Und das ist auch nicht nur meine persönliche Meinung. Wenn man sich die Rechtsprechung anschaut, die Rechtsprechung in Deutschland zu diesem Thema, die Literatur, auch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte findet das da auch Unterstützung.
Der Freedom of Thought, also die Gedankenfreiheit, wäre das nicht auch noch ein wesentlicher Aspekt?
Naja, also Sie meinen jetzt Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte, sehe ich ehrlich gesagt zunächst mal nicht. Denn Freiheit, Gedanken zu äußern, auch Gedanken, die weit abweichen vom Mainstream, ist natürlich auch eine menschenrechtliche Gewährleistung. Ich kann mir vorstellen, dass im weiteren Phänomenbereich das auch einschlägig ist. Aber wenn es jetzt unmittelbar um den Zwang geht, die Zwangsmedikation, dann sehe ich insbesondere diese beiden eben genannten Rechte, Menschenrechte und Grundrechte, körperliche Unversehrtheit und freie Persönlichkeitsentfaltung tangiert, aber etwa auch Diskriminierungsschutz, ein Strukturmerkmal der Menschenrechte, auch das ist etwa im BGH-Urteil angesprochen worden, zur ambulanten Zwangsbehandlung, dass Menschen, die dann sozusagen auch von der Polizei abgeholt werden, zur Zwangsmedikation überstellt werden, natürlich Stigmatisierung durch ihr Umfeld erleben können. Also da wurde ausdrücklich auch verwiesen auf Diskriminierungsschutz. Also man hat sozusagen doch auch mehrere menschenrechtliche Referenzen über die beiden hinaus, die mir da besonders einschlägig erscheinen.
Also Frieden of Thought ist halt insbesondere, was ist das Ziel der Behandlung? Ja. Eben sogar mit Zwang, Thought, Feeling and Behavior zu ändern. Also insofern ist das für uns sogar ein sehr zentraler Punkt. Wir hatten damals ja auch das Russell-Tribunal und die Veranstaltung Geist gegen Gene unter den Obertitel gestellt, Freedom of Thought. Und da war ja auch dann die von der Frau Robinson ein Grußwort gekommen. Also der Gedanke, die Gedankenfreiheit wird die nicht doch gerade sehr durch psychiatrische Mittel, beziehungsweise dann vor allen Dingen durch psychiatrischen Zwang, über den wir ja eigentlich hier im Wesentlichen nur reden, genau in Frage gestellt?
Naja, als das würde jetzt, na gut, das ist dann jetzt wirklich eine Frage, die kann ich so nicht beantworten. Also ich kann mich jetzt zunächst mal nur stützen auf die Gerichtsurteile, die ich gelesen habe. Und da war die Unterstellung jeweils die, dass es sich nicht um Missbrauch handelt von Zwangsmedikation, sondern ein, jedenfalls mit dem Anspruch auf Heilbehandlung für den Betroffenen, im Prinzip zunächst einmal für prüfungswürdig erachteten Eingriff. Und die Ergebnisse waren dann, dass angesichts des hohen Wertes des Grundrechts auf Autonomie, so eben das BGH-Urteil aus dem Jahr 2000 zur ambulanten Zwangsbehandlung, auch das jüngste Urteil aus Celle, Oberlandesgericht, dies nicht ausreicht. Also selbst das Wohl des Patienten kann nicht ausgespielt werden gegen die Autonomie des Patienten. Von Freedom of Thought war jedenfalls in diesen Gerichtsurteilen nicht die Rede und auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat das bislang nicht beachtet. Ich will nicht ausschließen, wenn man sich jetzt umschaut, also auch in der Welt, was in psychiatrischen Einrichtungen passiert, dass schon die Möglichkeit, jemanden für verrückt zu erklären, natürlich eine Möglichkeit bedeutet, auch Meinungsäußerungen, Überzeugungen, die außerhalb des gesellschaftlichen Mainstream sind, auf diese Weise zu marginalisieren oder zu unterdrücken.
Also die typische Äußerung ist natürlich die Absicht, sich selbst umzubringen oder selbst zu töten. Das ist ja eine der Kernprobleme.
So ist es, ja.
Und wenn die mit Zwang behandelt wird, ist ja genau schon im Geist von diesem Freedom of Thought dem zuwider.
Ja, nun das ist allerdings eine Aussage, die ich nicht unterschreiben würde. Es ist ja so, es gibt mehrere menschenrechtliche Verwirkungen, die manchmal auch in Konflikt miteinander geraten. Bislang ist es so, dass man dem Lebensrecht einen Stellenwert gibt, derart, dass also die Möglichkeit der Selbsttötung jedenfalls nicht als Menschenrecht gefasst wird.
Nein, der Gedanke. Vielleicht, es geht nur um Freedom of Thought. Der Gedanke, sich selbst umbringen zu wollen, soll ausgetrieben werden. Ist es damit ein Fall, der eben in die menschenrechtliche Frage, genau in der Abwägung zwischen Recht auf Leben bzw. Schutz und der Menschenwürde. Da ist ja genau auch die im Grundrecht, also Paragraph 1, ist ja die Würde des Menschen ist unantastbar. Demgegenüber wird das Recht auf Leben betont, aber die Würde des Menschen als zentraler Begriff, genau dem auch von Folterfeuer und Unruhen.
Ja. Sehe ich jedenfalls trotzdem noch nicht. Und zwar, weil Meinungsäußerungen etwa zu Fragen der Euthanasie, Äußerungen auch eines Menschen über seinen eigenen Tod nachzudenken oder auch über einen Freitod nachzudenken, als solche in der Gesellschaft durchaus kursieren können. Die in der Rechtsprechung bearbeiteten Fälle, die haben nicht damit zu tun, einen solchen Gedanken zu verbannen, sondern das Leben des Menschen vor der Selbstzerstörung zu schützen. Das ist nach wie vor immer noch eine Leitlinie auch der menschenrechtlichen Rechtsprechung, auch international, dass man zwar nicht mit dem Anspruch auf Gesundheit, der ist bedingt, den Menschen seine Autonomie nehmen kann. Das Bundesverfassungsgericht hatte sogar eine Formel gewählt, dass in gewissen Grenzen Menschen die Freiheit haben, auch krank zu sein, auch sie zur Krankheit zu entscheiden. Aber ein Recht auf Selbstzerstörung, also das heißt tatsächlich Lebenszerstörung, das wäre menschenrechtlich nicht denkbar, weil das Recht auf Leben ja selber auch dazu zählt. Auch eben ein zentrales Recht.
Aber auch das Verbot.
Ja?
Das Verbot wäre genauso sinnlos.
Welches Verbot?
Sorry. Das Verbot der Selbstzerstörung.
Naja, aber der Staat ist gehalten, einen Menschen vom Suizid abzuhalten, im Rahmen seiner Möglichkeiten.
Ja. Ist nicht sanktioniert.
Aber nicht mit Zwang.
Der
Staat hat meinetwegen die Aufgabe, den Rahmen zu schaffen, dass es gar nicht erst zu seinem Vorhaben kommt. Aber es gibt überhaupt keine Regelung dafür oder jemanden mit Zwang davon abzuhalten. Das ist nirgendwo so und würde irgendwie auch,
glaube ich, ist auch in der Sterbehilfediskussion jetzt nochmal, als Alternative wird eben das Schmerzfreistellen, Palliativmedizin, ist immer das Angebot, nicht der Zwang. Warum ist es denn auf einmal doch ein Konfliktgebiet im Gesundheitsbereich? Nämlich es wird über Geisteskrankheit gelöst, die Frage, wenn zum Geisteskrank erklärten, der darf sich nicht mehr umbringen. Der andere darf.
Naja, es gab ja auch eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu einem Suizidbegehren einer schwer kranken Frau. Und das ist abgelehnt worden.
Nein, es war gegen Hilfe. Da muss jemand anders intervenieren. Ja, das ist ganz ein anderer Fall. Jemand anders muss töten. Das darf man niemand. Ja. Das darf nicht erlaubt sein. Ja. Es geht darum, den reinen Akt der Selbsttötung, also natürlich keinen anderen in Mitleidenschaft ziehen, in 9-11, das ist jenseits der Zahlen.
Das ist klar.
Also die Praxis ist ja die, dass es umgangen wird, dieses Recht auf Selbsttötung, indem man einfach sagt, der Mensch ist geisteskrank und es ist gar nicht seine Entscheidung, er möchte das gar nicht, er möchte sich nicht töten, diese Beurteilung nehmen Ärzte vor und tun dann etwas mit diesem Menschen, was sie dann Behandlung nennen, ihm sozusagen eine Gehirnwäsche unterziehen, dass er von diesem Gedanken abkommt. Meine Frage wäre jetzt, würden Sie das noch als ärztliches Handeln ansehen?
Sie haben aber gerade einen Begriff gewählt, den ich eben ausdrücklich nicht übernehmen würde. Sie haben von einem Recht auf Selbsttötung gesprochen. Ja? Und ein Recht auf Selbsttötung hieße ein Recht auf Vernichtung sozusagen der vitalen Basis des Rechtssubjekts. Das scheint mir...
Dann nennen wir es mal das Recht auf Eigentum am eigenen Körper, was das einschließen würde.
Und nein, auch das ist menschenrechtlich nicht denkbar. Ein Recht in diesem Sinne auf völlige Selbstverfügung über den eigenen Körper bis zur Selbstzerstörung scheint mir als Menschenrecht nicht denkbar sein. Ich meine, das ist auf einer anderen Ebene natürlich nicht möglich ist, einen Menschen tatsächlich daran zu hindern. Das würde ich ja gleich konzedieren. Oder dass es sehr schwierig ist. Aber dieses positiv als ein Recht zu postulieren, das würde ich auf keinen Fall unterschreiben. Und da haben Sie auch nicht den Konsens der Menschenrechtsbewegung. Und da gibt es wirklich Streitfragen. Ja, es ist durchaus ein Bestandteil auch einer Diskussion, gerade um diese bioethischen Grenzfragen bis hin zur Euthanasie, ob so etwas in den Menschenrechtsdiskurs hineinkommen kann. Das ist derzeit nicht der Fall. Ich bin da auch persönlich ausgesprochen zurückhaltend. Also sehe ich also sehr, sehr, sehr große Gefahren.
Wo wäre denn dann die Grenze, wenn das Subjekt als Subjekt seine Wünsche äußern kann und danach handeln kann, Handlungsfreiheit haben soll? Ja. Gut. Der Punkt ist doch genau wieder die Absicht. Ja. Die Absicht, ich äußere Gedanken, eventuell, also mich umbringen zu wollen.
Ja.
Ich habe es noch lange nicht getan.
Ja.
Ich habe also bis zum letzten Schritt, bevor ich jetzt auf dem Dach runterspringe, kann ich immer noch zurückziehen.
Ja, okay. Also, um es jetzt mal erstmal sehr grundsätzlich zu sagen. Menschenrechte sind unveräußerliche Rechte. Das ist ein interessanter Begriff. Unveräußerlich heißt, die stellen eine Anforderung auch an den Menschen dar, sein eigenes Recht zu wahren, aber damit auch die vitale Grundvoraussetzung seines eigenen Rechts. Freiheit ist in dem Sinne nicht die völlige Beliebigkeit, als zum Beispiel niemand die Freiheit hat, sich selbst zu versklaven. Das war eine klassische Diskussion. Man hat im 18. Jahrhundert noch, also als die Menschenrechtsidee aufkam, in der Rechtstheorie vielfach gesagt, Sklaverei eigentlich nicht, aber wenn jemand sich selber versklavt, auch seine Nachkommen versklavt, geht's.
Braucht ja auch einen Partner,
ne? Den kauft. Wie auch immer, ne? Also dass man sich selbst verkauft. Und dann kam genau dieser Gedanke auf, diese Formel, die ist bis heute dran, Unveräußerlichkeit. Das heißt, ich darf mich selber nicht verkaufen. Ich habe in diesem Sinne auch kein Eigentum an mir selber. Ne? Freiheit heißt, ich habe Verantwortung für mich, aber ich habe kein Eigentum für mich. Ich habe Verantwortung für meinen Leib. Für meinen Geist. Aber ich kann ihn nicht als Eigentum verkaufen. Also in diesem Sinne, das ist nicht einfach dasselbe wie Selbstverfügungsrecht. Das ist jetzt, sagen wir mal, eine sehr philosophische Grundfrage, aber die ist davon betroffen. Und deshalb, also Freiheit, ja, Freiheit heißt Verantwortung. Wie der Mensch von der Verantwortung Gebrauch macht, das entzieht sich der Kontrolle von außen. Ja? Mhm. Das entzieht sich der Kontrolle von außen. Aber positiv zu propagieren, dass jemand das Recht auf Selbstzerstörung hätte, so nach dem Motto, das ist ja mein Eigentum, mein Körper ist ja mein Eigentum. Mhm. Das halte ich für ganz problematisch.
Ich würde es ja
für eine Selbstverständlichkeit halten. Das würde ich definitiv ablehnen, um es auch schärfer zu sagen.
Aber ich würde Ihnen doch nochmal die Frage stellen, wer soll es denn dann beurteilen? Also ich habe ja vorhin das Beispiel angebracht, dass da der Arzt bzw. der Psychiater gewöhnlicherweise für zuständig ist. Finden Sie das rechtens?
Ja, gut. Also da kann man sich jetzt nur wirklich beziehen auf beispielsweise dieses neue Gerichtsurteil aus Celle, Oberlandesgericht Celle, das, und ich finde mit guten Gründen, also ich stehe dahinter, die Patientenautonomie gestärkt hat. Also der Anspruch, wohlwollend zugunsten eines anderen zu handeln, ist kein Ermächtigungstitel, um den Willen eines anderen Menschen beiseite zu schieben. Das ist sehr klar gesagt worden. Also auch Vollmacht etwa eines Vertretungsbemächtigten kann nicht so weit gehen, dass man Grundrechte und also Patientenautonomie gehört dazu, dann einfach beiseite fegt. Auch ärztliches Handeln hat Grenzen. Also die Patientenautonomie ist ein hoher Wert, ein sehr hoher Wert, und sie kann nicht mit dem Anspruch auf das Wohl des Patienten beiseite geschoben werden. Das ist der Punkt. Und da will ich noch einmal sagen, die Formel des Bundesverfassungsgerichts, die allerdings eben auch eine vorsichtige Formel ist, das geht so weit, auch zu sagen, es gibt eine Freiheit zur Krankheit, aber eine Freiheit zur Krankheit in gewissen Grenzen, wo die genau verlaufen, ist damit offen. Aber es ist nicht die Freiheit zur Selbstzerstörung. Ich mag zugestehen, dass es nicht von außen beurteilbar ist, ne? Und dass man da vielleicht Menschen Ermessensräume bis ins Absurde zugestehen sollte. Aber positiv propagieren, ein Recht auf Selbstzerstörung, ein Recht auf Selbsttötung, ist im menschenrechtlichen Kontext sozusagen schon logisch ausgeschlossen.
Sie sprechen ja einen interessanten Punkt an, nämlich den, dass Sie sagen, gut, da gibt es einen Rahmen. Das ist die Frage, wer kann ihn festlegen?
Ja.
Es gibt eine Praxis, die sagt, ja, es gibt jemanden, der ihn festlegen kann. Das ist also der Mediziner oder auch der Psychiater, der diese Eigenschaften besitzt, beziehungsweise auch das Recht besitzt, diese Grenzen zu ziehen.
Na gut, und da kann man mittlerweile eine ganze Reihe von Urteilen zitieren. Herr Saschenbrecker hat es ja auch so kommentiert, dieses jüngste Urteil. Ich meine mich an die Formulierung zu erinnern, dass die Ärzte jetzt nicht mehr die Richter in Weiß sind. So, ich glaube, so ähnlich hat er formuliert und gesagt, dass der Patient in diesen Fragen nicht einfach der Weisheit des Arztes ausgeliefert werden darf, auch rechtlich nicht der Entscheidungsvollmacht eines Betreuers oder einer Betreuerin ausgeliefert werden darf, sondern hier die Autonomie des Patienten zu achten ist. Und deshalb ist ein entsprechend fremdbestimmendes Handeln, nämlich einer Verabreichung von Psychopharmaka mit Neuroleptika gegen den Willen des Patienten, ja ausdrücklich als rechtswidrig erklärt worden. Das zeigt, wie stark die Patientenautonomie hier gewertet worden ist. Und das ist ja schon eine neuere Tendenz in der Rechtsprechung. Also das finde ich auch gut so.
Das Oberlandesgericht Celle hat ja auch gesagt, dieser Eingriff ist deswegen rechtswidrig, nicht weil er unverhältnismäßig sei, sondern weil es keine Rechtsgrundlage gibt. Nun ist es in der Vergangenheit immer so gewesen, dass auch Menschenrechtler, wenn es um die Frage gegen Zwang in der Psychiatrie ist, das eine Menschenrechtsverletzung per se oder nicht, dass sie sich immer darauf berufen haben, ja, das ist es nicht, und einfach aus dem Grunde, weil es gesetzlich geregelt sei. Nun hat das OLG Celle festgestellt, es ist nicht gesetzlich geregelt. Wie würden Sie das einschätzen? Hat das einen Einfluss auf den menschenrechtlichen Diskurs?
Ja, also ich meine, ähnliche Beanstandungen gab es ja auch schon wiederholt. Also auch das bereits erwähnte Urteil des Bundesgerichtshofs, das ist ja das höchstrichterliche Urteil, das es dazu gibt, zur ambulanten Zwangsbehandlung, hat ähnlich geurteilt, dass eine gesetzliche Grundlage fehlt, dass zwar die Möglichkeit von Unterbringung gegen den Willen eines Betroffenen, vielleicht auch zum Schutze Dritter, gegeben sei, also auch rechtlich geregelt sei, aber Zwangsmedikation nicht eine gesetzliche Grundlage hat. Wobei der Bundesgerichtshof damit es offen lässt, ob man eine solche gesetzliche Grundlage schaffen könnte. Das sind dann natürlich noch sehr viele Rechtsfragen zu klären, das Verhältnismäßigkeitsprinzip, das ja sehr streng zu interpretieren ist, wenn es hier um Grundrechtseingriffe geht. Aber zunächst mal, das ist die Feststellung, es gibt dazu keine gesetzliche Grundlage für diese Maßnahmen.
Der gesamte Bereich der Medizin beruht auf einem Prinzip, das als informed consent oder informierte Zustimmung bezeichnet wird. Eine Ausnahme gibt es allerdings, und das ist bekanntlich die Psychiatrie. Hier werden tagtäglich auch unter Zwang psychiatrische Drogen verabreicht, Menschen ans Bett gefesselt oder Elektroschocks ausgesetzt. Die Atmosphäre in der psychiatrischen Klinik, egal ob auf der offenen oder der geschlossenen Station, ist die einer ständigen Bedrohung durch Zwangsmaßnahmen, denen man unterworfen werden kann, sobald man nicht das zeigt, was als sogenannte Krankheits- und Behandlungseinsicht bezeichnet wird. Wieso fällt es Menschenrechtlern so schwer, diese Situation als eklatante und systematische Verletzung der Menschenrechte anzuerkennen und psychiatrische Zwangsmaßnahmen als Folter zu brandmarken?
Nun ja, also das sind jetzt mehrere Fragen gewesen. Den Folterbegriff sollten wir vielleicht gleich nochmal extra diskutieren. Dass in der Psychiatrie gerade auch aufgrund der von Ihnen beschriebenen Situation des Ausgeliefertseins strukturell die Risiken von Menschenrechtsverletzungen bestehen. Ich weiß, das ist nicht genau der Punkt, den Sie wollen.
Aber das ist systematisch. Ja, ist gut. Einverstanden.
Gut, das ist menschenrechtlich durchaus gesehen. Es ist anerkannt. Und zwar, um ein Beispiel zu bringen, das ist ein Bereich, wo wir uns als Institut jetzt auch sehr ins Zeug legen, das Zusatzprotokoll zur Anti-Folter-Konvention der UNO sieht ja vor, die Bereiche, in denen Menschen gegen ihren Willen festgehalten werden, präventiv zu durchleuchten, also sozusagen strukturelles Monitoring durchzuführen, nicht nur strukturelles, also wirklich auch die Orte anzuschauen, ohne große Anmeldung. Dazu zählt ausdrücklich der Psychiatriebereich auch. Also neben Gefängnis, neben Polizei, es gibt noch weitere Bereiche. Psychiatriebereich, das ist sozusagen als sensibler Bereich oder als Bereich struktureller Menschenrechtsgefährdung, Menschenrechtsverletzung, auch schwerer Menschenrechtsverletzung gesehen wird, ist von daher klar. Also als Risikobereich ist es im Blick.
Aber nicht per se.
Was heißt schon per se?
Dass der Eingriff, der zwangsweise Eingriff, deshalb sage ich ja extra systematisch. Ja. Wenn es systematisch ein schwerer Eingriff ist, dann kann ich das nicht mehr mit Beseitigung von Missständen ändern.
Was den Eingriff angeht.
Und die Eingriffstiefe.
Und die Eingriffstiefe angeht, da stehen wir natürlich in einem Bereich, der menschenrechtlich geschützt ist. Ich hatte ja die beiden wichtigsten Referenzen schon genannt, auch in der Rechtsprechung dann regelmäßig bemüht, freie Entfaltung der Persönlichkeit, körperliche Integrität. Das ist völlig klar. Sie haben jetzt auch den Begriff Folter in die Debatte gebracht. Wenn man sich jetzt anschaut, wie Folter definiert wird, auch im Kontext der Vereinten Nationen, da würde ich sagen, dass die Zwangspsychiatrie nicht per se schon den Tatbestand der Folter definiert.
An welchem Punkt nicht?
Will ich gern sagen, ja. Und zwar sind im Wesentlichen sind es drei Merkmale, die in Artikel 1 der UN-Antifolterkonvention bemüht werden. Das erste ist, dass dies dem Staat zugerechnet werden muss. Das wäre natürlich hier der Fall. Zweiter Punkt, erhebliches Leiden. Auch das dürfte in vielen Fällen der Fall sein. Der dritte Punkt ist die Zwecksetzung. Und da sagt, also die Zwecksetzungsbeispiele, die in der Antifolterkonvention genannt werden als Definitionsmerkmale, setzen voraus, dass Folter den Menschen instrumentalisiert zugunsten Dritter. Also zum Beispiel zur Einschüchterung, zur Bestrafung, zur Demütigung, zur Aussageerpressung.
Gehandlungseinsicht.
So, ja, okay. Da kommt es drauf an, aber ich würde erstmal sagen, von der Definition her haben wir hier einen anderen Fall, menschenrechtlich dennoch problematisch natürlich und im hohen Maße gefährlich, nämlich der Anspruch ist ja, dass dies nicht Dritten nützt, dass hier der Mensch nicht instrumentalisiert wird zugunsten, was weiß ich, der Gesellschaft, zugunsten der Informationsgewinnung, wie auch immer, oder der Abschreckung, sondern dass dies dem Wohle des Entsprechenden dienen soll. Das ist der Anspruch. Das ist der Anspruch. Jetzt werden Sie wahrscheinlich sagen, in der Wirklichkeit ist das ganz anders. Das mag der Fall sein. Das will ich nicht im Einzelnen beurteilen. Aber ich würde zunächst mal sagen, von der Definition her, von den Tatbeständen her, ist Zwangspsychiatrie nicht per se schon als Folter zu bezeichnen, womit ich nicht gewiss nicht ausschließe, dass in der Praxis das in Bereiche hineinrutschen kann, die durchaus in den Tatbestand von Folter oder grausamer, unmenschlicher Behandlung hineinführen. Deshalb ist es wichtig, dass der Bereich der Psychiatrie systematisch auch einem menschenrechtlichen Monitoring unterzogen wird. Die Zwangspsychiatrie per se schon als Folter zu bezeichnen, würde ich aber aus dem gerade genannten Grund ablehnen.
Das Zusatzprotokoll sprengt ja nicht den Rahmen. Ja? Also möchte ja sozusagen in dem Rahmen dafür sorgen, dass alles im Rahmen bleibt. Und die Frage wäre ja eigentlich, warum sich niemand in diesem menschenrechtlichen Bereich genau mal mit dieser Frage befasst, ob man die Zwangspsychiatrie an sich als Menschenrechtsverletzung betrachten könnte. Ja,
wenn insbesondere im Aspekt 2 von 3 Kriterien sind erfüllt, das dritte wird von uns angemahnt, Krankheitseinsicht bzw. Behandlungseinsicht wird genau erzwungen.
Ja. Und das ist natürlich. Gut. Aber darüber hatten wir uns ja schon weitgehend geeinigt. Bei der Folter bin ich, wie gesagt, zurückhaltend. Ich würde sagen, da bleibe ich auch. Es ist nicht per se Folter, aber es ist natürlich auf jeden Fall ein Eingriff in Menschenrechte. Ein Eingriff in Grundrechte. Körperliche
Unversehrtheit,
natürlich.
Das ist sozusagen noch
natürlich ist es ein Eingriff. Das wird ja nicht bestritten.
Schwer und systematisch.
Das ist eine Frage des Phänomens. Ne? Also das ist eine Frage des Phänomens. Auch wenn es sozusagen ein regelmäßiger Eingriff ist, dann ist es natürlich ein systematischer Eingriff. Ja? Und was die Eingriffstiefe angeht, das kommt dann auf die Fälle an. Ja? Aber natürlich sind es Eingriffe in Menschenrechte, in Grundrechte. Und Das wird in der Rechtsprechung gesagt und also insbesondere die Autonomie des Patienten, die Beeinträchtigung oder Ignorierung der Autonomie des Patienten, ist sozusagen der sensible Punkt. Was dann auch die Rechtsprechung, die sozusagen ihren Interessen entgegenkommt, immer noch offen hält, ist, ob das im Rahmen gesetzlicher Regelungen, im Rahmen des Verhältnismäßigkeitsprinzips in gewissen Grenzen geschehen könnte, nämlich dann, wenn anders lebensbedrohliche Situationen nicht abgewehrt werden können. Also das ist immer noch nicht ganz klar. Da gibt es auch bislang keine höchstrichterliche Rechtsprechung, vor allem für die stationäre Psychiatrie. Da sind noch einige Fragen offen. Aber es ist auf jeden Fall ein menschenrechtlicher Problembereich und ein Problembereich, wo man sich vorstellen kann, dass jetzt bei den Phänomenen wir hineingeraten auch in praktizierte Formen von grausamer, unmenschlicher Behandlung bis zur Folter. Sonst wäre es ja auch unsinnig, das unter dem Zusatzprotokoll an die Folterkonvention einem ausdrücklichen Monitoring zu unterziehen. Das muss geschehen. Ich will Ihnen auch gerne zugestehen, dass viel mehr Aufmerksamkeit auch aus menschenrechtlicher Sicht für diesen Bereich notwendig wäre. Das will ich Ihnen gerne zugestehen.
Das Zeller Urteil hat ja festgestellt, hier es ist rechtswidrig, weil dafür keine gesetzliche Grundlage habe. In diesem Sinne wäre ja auch die zwangsweise Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik ohne Rechtsgrundlage, denn wenn nicht behandelt werden kann, ist die Unterbringung nur noch unzulässige Bestrafung.
Das steht aber im Urteil so nicht drin.
Ja, aber das, die Logik. Ja? Die Logik ist doch, deshalb feiern wir auch einen besonderen Sieg, weil wenn die Behandlung fällt, fällt die Unterbringung, weil sie dann nur noch Verwahrung bzw. unzulässige Bestrafung wäre, weil ja nicht mehr behandelt werden kann.
Naja, es ist dem Anspruch nach natürlich keine Bestrafung. Dennoch ist natürlich jede Zwangsmaßnahme, auch eine Zwangsunterbringung, einer besonderen Rechtfertigung bedürftig. Die Tatsache, dass wir hier eine gesetzliche Grundlage haben, ist noch nicht die Rechtfertigung. Ja, es geht dann auch darum, auch natürlich Gesetzesnormen daran zu messen, ob sie den Grundrechten gemäß sind.
Es darf keine Schutzhaft sein.
Es darf keine Schutzhaft sein, das ist richtig. Deshalb sind dann eben auch weitere juristische Sicherungen erforderlich, aber das Zeller-Urteil sagt dazu nichts. Es geht ausdrücklich und ausschließlich um die Zwangsmedikation und nicht um die Zwangsunterbringung.
Wie sehen Sie die Chancen, dass der Versuch, das nachzulegitimieren, scheitert?
Was meinen Sie jetzt mit der
Nachrichtung? Also ein Gesetz zu schaffen, was eben die Zwangsbehandlung legitimiert.
Ja, also nun, es hat ja einen Versuch gegeben im Bundestag, jetzt im Laufe auch des Frühsommers, ein Gesetz zu schaffen, das die Eingriffsoptionen erweitern würde. Das ist gescheitert. Ja. Und es ist eben von interessanterweise auch von allen Fraktionen des Bundestags abgelehnt worden, als ein Entwurf, der die Patientenautonomie nicht angemessen berücksichtigen würde. Ich kann das nur begrüßen.